Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für diesen Tag und für diesen Abend. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir heute Abend dein Wort hier hören dürfen, dass wir in dein Wort einsteigen dürfen und dass du zu uns reden möchtest. Und so wie jeder von uns aus verschiedenen Situationen hierher kommt, so möchte ich dich bitten, dass du uns jetzt einst, dass du uns ruhig machst, dass du unser Herz öffnest und dass wir jetzt auf dich hören können. Herr Jesus, danke, dass du unter uns bist, dass wir deine geliebten Kinder sind und dass du jetzt zu uns reden willst. Amen. Timotheusbrief. Heute das letzte Kapitel vom 1. Timotheusbrief, das der Paulus an seinen jungen Mitarbeiter, den Timotheus, geschrieben hat. Ich bin gespannt, wie dieser Brief endet. Der Brief ist ja ein Brief, den ein älterer, erfahrener Evangelist, der Apostel Paulus, an seinen jungen Mitarbeiter, den er zurückgelassen hat in Ephesus, den er an ihn schreibt. Und manchmal hat man so das Gefühl, der Paulus, der bohrt ganz dicke Bretter, der gibt ganz viel, erwartet ganz viel von seinem Timotheus. Aber wenn man sich, so ist es mir gegangen, in zwei Vorbereitungen zu diesem Brief, wenn man sich damit befasst, dann ist mir so irgendwie auch wichtig geworden oder klar geworden, dass der Paulus, ich glaube, dass er die Menschen ganz gut kennt und dass er auch die Bedürfnisse und das, was der Timotheus in seiner Situation braucht, dass ihm das ganz wichtig ist, dass er da Antworten drauf gibt. Und da bin ich gespannt, wie jetzt dieses 6. Kapitel, was der Paulus Timotheus damals, aber ganz sicher auch uns heute jetzt geben möchte und sagen möchte. Und Kurt, jetzt möchte ich dich bitten, dass du deine Auslegung so entsprichst. Und wir werden zwei Teile haben. Dazwischen hören wir nochmal ein Lied und lüftet auch, damit wir dahin auch frische Luft haben. Und ja, bitte.
Wir wollen heute 1. Timotheus 6, Vers 6 anlesen bis 21. Da heißt es, die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, Timotheus ist da gemeint, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt, untadelig haltest, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche uns zeigen wird, zu seiner Zeit der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich seien, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis, zu der sich einige bekannt haben und sind vom Glauben abgeirrt. Die Gnade sei mit euch. Ich möchte praktisch zwei Teile machen. Das erste, Gott ums Geld. Ein Pfarrer hat mal seiner Gemeinde gesagt, ihr werdet mir im Himmel einmal dankbar sein für jede Mark, die ich euch jetzt aus der Tasche ziehe. Ist sicher nicht ganz falsch. Scheinbar hat unser Christsein auch mit dem Geld zum Tor. Man sieht es im Alltag. Man braucht es. Und das hat der Paulus mitgekriegt. Der Paulus hat seinem Sohn, in Anführungszeichen, seinem geistlichen Sohn Timotheus, etliches mit auf den Weg gegeben. Er hat ihm gesagt, wie er leben soll und was er den Leuten predigen soll. Und von diesen 21 Versen im Kapitel 6 hat er 8 davon die Finanzen gewidmet. Und in Matthäus 6 hat Jesus ebenfalls etliche Verse benutzt, um über Finanzen zu sprechen und über das, was man mit dem Geld kaufen kann. Offensichtlich liegt bei Christen eine starke Herausforderung beim Thema Geld. Der Paulus, der bringt es in Zusammenhang mit, dass wir uns genügen lassen sollen, so wie uns die Bibel lehrt, wie uns Jesus lehrt. Und der Luther, da heißt es Genügsamkeit, genügsam. In Zusammenhang auch mit dem Geld, nicht nur, aber auch mit dem Geld, wir sollen uns genügsam sein lassen. Das meint, zufrieden sei mit den äußeren Umständen, unabhängig von den äußeren Umständen. Das ist jetzt ein Kapitel ja für sich. Zufrieden sein mit den äußeren Umständen. Und das bringt uns in eine innere Freiheit. Wer nicht zufrieden ist mit den äußeren Umständen, wer dauernd motzt und meckert, dass er zu wenig Geld hat, dass er das zu wenig hat, dass er zu wenig Freiheit hat, etc., der kann nicht glücklich werden. Der Paulus, der schreibt in Philipper 4 von Vers 11 an, was für ihn Genügsamkeit bedeutet. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das heißt, der Paulus sagt, ich kann in einem erstklassigen Hotel ein wunderbares Essen, 5-Gänge-Menü essen. Ich kann aber auch Linz und Spätzle essen, macht mir nichts aus. Wenn ich rumreise, na, esse das, was ich kriege. Er kann auch im 5-Sterne-Hotel übernachten oder bei dir daheim auf der Luftmatratze in deinem Wohnzimmer. Das meint er mit genügsam sein. Vom biblischen Wort her heißt es auch autark sein. Also das heißt, mit dem zufrieden sein, was man hat, unabhängig sein von dem, was wir haben. Ist schlechter gesagt als da. Sind wir unabhängig von dem, was wir haben? Ganz sicher nicht. Nur wer unabhängig ist von den Gegebenheiten unseres Lebens, der kann auch, zum Beispiel, wenn wir bei den Finanzen sind, mit den Finanzen entsprechend umgehen. Wichtig ist, wer dich besitzt. Nicht der Besitz sollte uns besitzen, sondern Jesus sollte uns besitzen. Ich vermag alles durch Jesus. Da hat sie mich eine kleine Begebenheit aus dem 19. Jahrhundert erzählen. Der Leibarzt von der Königin Luise von Preußen, Ernst Ludwig Heim, hat viel Geld erkauft innerhalb 30 Jahren, wo er Arzt war. Bis er 60 war, hat er sehr viel Geld gehabt, weil er ein tüchtiger Arzt war. Und dann, 1810, gab es scheinbar schon sowas wie in unseren Zeiten hier. Es gab einen Bankencrash und er hat fast alles Geld verloren, was er gehabt hat. Da hat ein befreundeter Arzt gefragt, du, wie bist du mit dem fertig geworden? Wie hast du das unter die Füße gekriegt? Dann hat er gesagt, das schöne Geld, mühsam in 30 Jahren erworben, auf einmal verloren. Es war schlimm. Selbst meine Kranken litten darunter, denn ich war immer zerstreut. Auch zu Hause hatte ich keine Freude mehr. Meine Frau, sonst immer so heiter, ließ selbst bei Tisch, wo der Mensch sich doch erholen sollte, den Kopf hängen. Wir saßen stumm einander gegenüber und unsere sonst so fröhlichen Kinder sahen uns schüchtern an. Es war alles verloren. Das Geld war fort und wir hatten mit ihm unsere Zufriedenheit verloren. Ich nahm dann meine Zuflucht zu dem allmächtigen Gott. Ich eilte in mein Schlafzimmer, schloss die Tür hinter mir zu und flehte auf meinen Knien inbrünstig, dass der Herr mir doch Kraft, Mut, Freude und Ruhe zurückgebe. Und der Herr sprach zu mir in meinem Herzen, Heim, du bist ein als armen Prediger Sohn. Ich habe dich gesegnet in deinem Beruf, wie in deinem Hause, sodass du ein gemachter Mann bist. Eine Reihe von Jahren habe ich dich spielen lassen mit dem vielen Geld, das du verloren hast. Nun, Heim, sei kein dummer Junge und höre auf zu winseln, sonst komme ich dir noch ganz anders. Ich habe die Schlüssel zu allen Geldbörsen und ich kann dir den Verlust hinlänglich ersetzen. Darum sei wieder guten Muts und gib mir deine Hand drauf, dass du wieder fröhlich in deinem Beruf leben wirst. Das habe ich dem Herrn dann auch versprochen und gelobt. Und seitdem sind wir wieder froh und dankbar. Ich habe die Sache unter den Füßen. Da kann man sagen, da drückt diese Genügsamkeit, diese Autarkie aus. Ich habe es vom Herrn bekommen und jetzt ist halt wieder weg. Der Dr. Heim hat weiter gesagt, jetzt hat der Herr die Tür verschlossen und es ist auch gut. Er weiß, was ich brauche und er wird mir und meiner Familie das geben, was wir brauchen. So hat er wieder froh und dankbar sein können. Und obwohl sich in der finanziellen Situation nichts geändert hat, war er ein anderer Mensch. Von Paulus können wir jetzt ein paar Basissätze, kann man sagen, für christliche Finanzverwaltung lernen. Der erste Satz, der wäre, Geld hat keine aufbauende Kraft. Vers 7 kommt es zum Vorschein. Geld kann uns nichts von bleibendem Wert schenken. Es kann uns nicht erhalten, es kann uns nicht gesund machen. Eine reiche Frau ist mal gestorben, wenn sie noch so weiß, wie man im Dorf ist, gell, haben sie den Pfarrer gefragt, du, was hat sie denn hinterlassen? Dann hat der Pfarrer geantwortet, alles. Der Volksmund sagt, das letzte Hemd hat keine Tasche. Der Paulus sagt, wir haben nichts reingebracht in die Welt und werden auch nichts rausbringen. Die entscheidende Probleme in unserem Leben und in unserer Welt kann nicht das Geld lösen. Keine entscheidende Frage in dieser Welt kann mit Geld beantwortet werden. Geld kann zwar hilfreich sein und kann für manche weltliche Probleme kann es eine gewisse Lösung sein, mindestens kurzfristig, aber es ist eigentlich machtlos. Manchmal kann Geld das Leben erleichtern, es macht aber nicht glücklich. Der John D. Rockefeller sagte mal, ich habe Millionen über Millionen gemacht, aber sie haben mir kein Glück gebracht. Und der Henry Ford, der soll gesagt haben, ich war glücklicher damals, als ich als Mechaniker gearbeitet habe. Der hat auch Millionen gemacht mit seinen Autos. Ich war glücklicher damals, als ich als Mechaniker gearbeitet habe. Geld hat also nicht eine aufbauende Kraft, wie viele meinen. Wenn ich Geld hätte, dann wäre alles anders. Aber der Paulus und auch Jesus macht deutlich, mittellos soll eigentlich kein Mensch leben. Geld ist Mittel zum Zweck. Für den Paulus ist die Grundversorgung wichtig, dass man das Geld hat, wie er sagt, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, wollen wir uns daran genügen lassen. Diese Genügsamkeit, von der ich schon auch gesprochen habe. Und Jesus spricht in der Bergpredigt ähnlich. Nahrung und Kleidung, er spricht von Essen und Trinken und Anziehen. Wenn man das hängt, dann machen sich die Heide die Gedanken drüber, wie kommen sie da dran und verzweifelt schier dann. Und Jesus sagt, Nahrung, Kleidung, das genügt. Gott wird euch versorgen. Was aber nicht fällt beim Paulus jetzt und auch bei Jesus nie, dass sie sagen, das Geld stinkt, Geld ist nichts. Wer zu viel Geld hat, der kann nicht recht sein, das ist Schuld. Das gibt's ja auch Theologien, die dann deutlich machen wollen, wenn du reich bist, wenn du durch deine Hände Arbeit was angesammelt hast, dann kannst du kein rechter Christ sein. Ja. Wenn du als Unternehmer oder als sonstiger Mensch dir Geld ansammelst, ist das noch lange keine Sünde. Und viele Unternehmer, die den ja noch das Geld wieder reinbuttern in Betrieb, dass sie Arbeiter beschäftigen können. Also das ist dann eine falsche Theologie, die da manche auch in Dritte Weltländer und so, manche Priester und so aufgebracht haben, dass man wisse, Geld stinkt nicht. Geld ist nicht schlecht grundsätzlich. Der Paulus sagt auch nicht, jeder Reiche ist schlecht. Also von daher hat Jesus und Paulus ganz anderer Ansatz als manche Theologen, die da uns beibringen wollen, also wenn du reich bist, dann musst du schon aufpassen. Der Paulus sagt zwar das Gleiche, wenn du reich bist, musst du aufpassen, aber noch ein ganz anderer Hintergrund. Paulus und Jesus machen also deutlich, guckt her, Geld ist nicht schlecht, du darfst Geld haben. Die Lydia, die erste Christin in Europa, das war eine Purpurhändlerin, eine Geschäftsfrau, die hat einen Betrieb gehabt. Der Heinrich Deichmann, vielleicht bekannt durch Deichmann-Schuhe, also jetzt schon der Sohn, der gleich denkt wie sein Vater, der einen Umsatz von 4 Milliarden mit seinem Schuhgeschäft hat, macht deutlich, dass sein Glaube ihm wichtig ist in seinem Betrieb. Und er unterstützt durch sein Geld viele, viele missionarische Projekte. Er hat gesagt, ich möchte, dass unser Unternehmen den Menschen dient. Von daher müssen wir uns fragen, auch wenn wir weniger Geld haben, vielleicht als ein Herr Deichmann oder so, woran hängen wir unser Herz? Wem diene ich? Was bedeutet mir mein Geld? Wie gehe ich damit um? Wofür setze ich mein Geld ein? Da macht der Paulus den Timotheus darauf aufmerksam, guck her, wenn du mit Reichen zu tun hast, sag mir das, dass sie nicht auf ihren Reichtum ihr Leben aufbauen sollen, sondern auf Gott. Geld kann also eine gefährliche Eigendynamik entwickeln. Das ist mein dritter Punkt. Geld kann süchtig machen. Der Ahrens Diebstahl ist so ein Beispiel, wer das Beispiel kennt, der selbst praktisch das Volk in Schwierigkeiten gebracht hat, weil er Gott widerstanden hat und Gold und Silber geklaut hat von dem Volk. Und Gott hat gesagt, lasst Finger von dem Sach. Judas Habsucht, kennen wir, der hat Jesus verraten für ein paar Silberlinge. Ananias und Sapphira, wenn man Geld hat, oder wenn man Käus hat, dann will man mehr, aber auch wenn man Geld hat, will man mehr. In Prediger 5, 9 steht, wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Der Volksmund sagt, je mehr er hat, je mehr er will. Mir sagen vielleicht, die schwimmen im Geld. Der Paulus, der wird anders sagen. Der wird sagen, der ertrinkt im Geld. Und so macht der Paulus darauf aufmerksam, Leute, guckt, wie ihr mit eurem Geld umgeht. Der reiche Jüngling ist auch ein Beispiel, das Jesus gebracht hat, wo dieser junge Mann sein Herz an den Besitz gehängt hat. Das, was ich vorher schon gesagt habe, an was hängen wir unser Herz, an was hängen wir am Geld. Und dieser junge Mann, der hat sein Herz an den Besitz gehängt. Ich denke, das, wir Schwaben müsste das eigentlich verstanden. Ich nicht ganz so, gut, jetzt habe ich auch Besitz, wo man noch nicht alle gehört. Unser Häusle, wo man gekauft hat, und der Grund dazu, der ist jetzt in der Corona-Zeit sehr gut. Da kennen auch unsere Enkel und so, kennen noch aus dem Garten. Das ist eine tolle Sache. Aber was ich noch auch nicht so verstand, gell, wenn der einfach ein Giedli hat oder ein Grundstückli hat, als guter Schwab und noch ein Bauer, der sagt, da gebe ich keinen Meter davon ab. Das habe ich geerbt und weiß ich warum und wieso. Ich kenne jemanden, der hätte einem Nachbar bloß einen Meter oder so von einem riesen Grundstück abgeben müssen. Oder der hat gefragt, dass er besser zu seinem Haus fahren konnte. Hat das auch direkt gemacht. Der hat neue Hecken gepflanzt. Für mich völlig unverständlich. Dann sage ich, wenn es dir gut tut, komm, nimm da einen Meter. Zahl mal einen Preis, noch lange jetzt. Ja? Das kann ich jetzt nicht so verstanden, aber manche können das vielleicht verstanden. Da hängt man Jahrhunderte an etwas, an einem Stückchen, wo man nicht hergibt. Und Gott sagt, du nimmst doch nachher nichts mit. Wenn der mal dem einen Meter abgegeben hätte, da hätte er gar nichts, da hätte er sogar noch Geld gekriegt. Gell? Aber auf jeden Fall, da sind wir so gebaut, dass wir praktisch süchtig sind nach dem, was wir haben oder was wir noch kriegen könnten. Und ein vierter Punkt ist, Geld kann kurzsichtig machen. Das habe ich, wie gesagt, jetzt vorher festgestellt. Also jetzt meine Vorbereitung, das könnte ich jetzt so lesen, ohne Probleme. Aber schon wenn ich euch angucke, dann wird es schon schwieriger. Ihre Gesichter und so, die sind ein bisschen verschwommener. Also da könnt ihr nicht oben denken, den wir jeder erkennen. Der Eugen Mäuse, der sitzt da hinten. Gell? Aber auf jeden Fall kurzsichtig sein. Man sieht das, was man vor Augen hat. Und fürs andere brauche ich eine Brille. Der Paulus, der da jetzt sagen, Leute, Timotheus, gebt denen mal Brille. Die solltet auch in die Ferne blicken können. Jetzt sehe ich nicht gut, gell? Und auch fürs Autofahren ist es gut, dass ich da besser sehe. Das heißt, wir sind oft kurzsichtig. Das Geld, das ist jetzt was. Das kann ich jetzt erreichen. Mit dem kann ich jetzt was anfangen. Was brauche ich für mein Geld denken für 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre. Und so sind wir manchmal kurzsichtig mit unserem Geld, dass wir auch aufgefordert werden müssen, wie der Timotheus, du, sag die Leute, setzt eure Hoffnung nicht aufs Geld. Blickt nicht auf das, was das Nächstliegende ist. Blickt in die Zukunft. Und der Paulus macht jetzt weiter und sagt, blickt auf die Ewigkeit. Blickt auf den ewigen Gott. Paulus meint, blickt nicht auf der unsichtbare Reichtum, den du hier kriegen kannst. Blick auf Gott, verlass dich auf diesen Gott. Dieser Gott, sagt der Paulus, schenkt uns alles reichlich. Und dann kommt etwas, was wir vielleicht in Landeskirche und Pietismus noch mehr lernen müsset. Da sagt der Paulus, verlass dich auf diesen Gott, er gibt dir genügend und du darfst es sogar genießen, sagt der Luther. Das, was Gott dir gibt, das darfst du genießen. Du darfst dein Geld genießen. Du darfst die Gabe, die Gott dir gibt, genießen. Du darfst deine Sache einsetzen zum Genuss für dich. Das muss man sich auf der Zunge zugange lassen. Genießen wir unseren Feierabend? Können wir ein Gläschen Wein mit unserer Frau oder unserem Mann genießen? Und ich denke, ach, jetzt sollte ich doch schaffen. Jetzt sollte ich doch etwas tun. Können wir das genießen? Können wir das Essen genießen, dass wir ausgehen? Sofern die Regierung uns nicht verbietet, dass man ausgehen darf. Die verbietet uns jetzt den Genuss. Das muss man einfach so sehen. Und wenn es noch wieder aufgeht, ich freue mich schon drauf, wenn es wieder aufgeht, dann kann ich mit meiner Frau wenigstens mal wieder essen gehen. Wobei, die haben wir jetzt schon auch durch den Kopf gegangen. Also eigentlich bricht es gar nicht. Meine Frau kocht so spitze, bricht die eigentlich nicht ausgegangen. Und trotzdem lege ich Geld da an Haufen, dass wir gut essen gegangen. Gefällt mir. Das sagt Gott nicht, halt, das ist Sünde. In Afrika sterben Kinder und du gehst gehen essen. Das sagt Gott nicht. Der sagt, du darfst das genießen. Wenn du von deiner Rente noch ein bisschen übrig hast, dann geh doch mal essen und genieße es. Müssen wir uns als Christen sagen lassen. Wir dürfen aneinander uns genießen, als Ehepaar, als mit unseren Kindern und so. Was Gott uns an Geld und sonstigen Gaben schenkt, sagt er, das darfst du genießen. Und der Paulus, der ist also kein Spielverderber. Der sagt nicht, halt, halt, gebet nur alles Geld in Mission. Gebet alles Geld mir, ich kann es und verteile. Und noch ein ganz wichtiger Punkt, den wir nicht unter dem Genuss wahrscheinlich sehen. Der Paulus, der ruft jetzt auf, die Reichen, aber auch uns, leiht den Gut, Vers 18, werdet reich an guten Werken. Den gute Werk. Und gebet gern und seid einander behilflich. Wenn wir das nachvollziehen in unserem Leben, wenn du gerne Dinge weitergeben hast, an andere, die Hilfe brauchen, wenn du Zeit weitergeben hast, wenn du dich einsetzt für andere, wenn du Geld weitergibst, ich denke, dass viele jetzt, wenn wir jetzt eine Runde machen täten, erzählen, wo seid ihr beschenkt worden, indem ihr gegeben habt. Dann könnten manche wahrscheinlich erzählen, Mensch, das tut einem gut. Wenn ich sehe, dass behinderte Leute jetzt sich freien auf Freizeiten, die ich gerade nicht machen darf, und dass das denen gut tut, dass die das brauchen, dann mache ich doch das gern. Dann ist doch das toll. Dann tut das mir gut. Wie man so schön sagt, wir sind Zählnei. Wenn du Gutes tust und siehst, Mensch, die andere freut sich, die haben das braucht. Vielleicht sagen sie, genau zum richtigen Zeitpunkt bist du gekommen mit deinem Geschenk oder so. Dann tut ihm das gut, wir sind Zählnei. Dann können wir das genießen. Das heißt, der Paulus macht uns deutlich, du, ihr könnt genieße, wenn ihr Gutes tut. Auf unserer Freizeit gibt es Mitarbeiter, die ihn immer wieder mal beteuert, man kriegt mehr, als man gibt. Und manche bedanken sich sogar, dass sie mitarbeiten haben dürfen. So ein Beispiel für mich. Die bedanken sich, dass sie bei mir mitschaffen dürfen. Ich brauche doch die Leute, dass wir die Freizeit durchführen können. Und die bedanken sich, dass man gut hat, dass ihr mitschaffen könnt. Lasst uns Gutes tun, damit wir Gutes empfangen. Und der letzte Satz, Geld soll fröhlich zur Ehre Gottes benutzt werden. Der Paulus macht deutlich, du, wenn ihr Geld hängt, setzt es doch nicht bloß für euch ein, sondern setzt es zur Ehre Gottes fröhlich ein. Paulus gibt uns also den Rat, aus Dankbarkeit sollen wir das, was wir kriegen, genießen, sollen wir Gutes tun, sollen wir gern geben, sollen wir mit anderen mit unserem Geld beschenken oder behilflich sein. Mitteilsam heißt es da, wenn man es genau übersetzt. Mitteilsam sei für andere. Bereit sein, mit anderen zu teilen. Und im 2. Korinther 9,7 steht, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn wir unser Geld gewinnbringend ausgeben, anlegen, dann mit Blick auf die Ewigkeit, mit Blick auf Gott, den Geber aller Gaben. Dass mir sagt, du, ich habe so viel, ich kann sogar abgeben. Denke an die Witwe, die 2 Cent neigelegt hat in den Opferschal. Aber wenn man wenig hat, dann kann man halt wenig weitergeben. Das ist aber keine Sünde und keine Schande, sondern das, was wir weitergeben können, das darf man weitergeben zu unserem Genuss. Deshalb kann ich sagen, seid nicht knausrig beim Geben, beim Einsetzen für andere, ob das Zeit, Geld oder Kraft ist. Wir sollen unser Herz nicht an das Geld hängen. Wir sollen unser Herz nicht an Dinge hängen, wo wir jetzt mittendrin stecken. Heute, am heutigen Tag, ist für viele in Deutschland und der Welt gibt es einen Gott, der heißt Impfstoff. Ab dem 11. Dezember soll er in Amerika losgehen. Das ist für die meisten. Wenn es Impfstoffe gibt, nachher gibt es ja alles anders. Die hängen sich ans Impfen. Und dadurch hängen da viele wieder an die Pharmaindustrie, hängt da wieder mal am Geld. Also von daher kreist sich das. Ja. Wir sollen nicht sich uns auf Menschen verlassen. Und jetzt in dieser Zeit kriegen wir das mit, was die Bibel sagt. Verlass dich nicht auf Menschen, verlass dich nicht auf Fürsten, das heißt Regierende. Verlass dich auf Gott. Wenn wir uns auf Gott verlassen, nimmt uns das ein ganzes Stück oder kann es uns ein ganzes Stück Angst nehmen, dass wir nicht verlassen sind von diesem Gott, der uns beschenkt. Es gibt noch ein paar andere gute Sätze da drin. Zum Beispiel fordert der Paulus den Timotheus auf, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Das heißt, er macht seinem jungen Freund, macht er deutlich, du, das Christsein ist ein Kampf. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitkriegt, aber Christsein ist ein Kampf. Es ist nicht bloß so, dass man sagt, ja, jetzt bin ich halt Christ und so lebe. Sondern man kommt da jeden Tag in Probleme hinein, die man als Nicht-Christ gar nicht hat. Als Nicht-Christ kannst du vieles machen, wo du kannst lügen, du kannst stehlen, du kannst das Geld bloß für dich ausgeben. Wenn man da zurückgreift, da brauchst du keine Probleme haben. Aber der Paulus, der macht deutlich, du, guck her, am Geld hat er es jetzt deutlich gemacht, dass da Schwierigkeiten geben kann, auch für Christen. Und auch für das ganze Leben des Glaubens ist ein Kämpfen. Du hast immer wieder zu kämpfen. Mache ich jetzt das oder mache ich das? Und deshalb redet er von jage aber nach. Das Gegenteil wäre fliehe. An anderen Bibelstellen könnte man das festmachen, dass der Paulus auch anderes, der sagt nicht bloß jage, sondern fliehe auch. Hier in unserem Text sagt er, fliehe vor der Geldgier. Fliehe vor dem Stolz. Fliehe da davor, dass du bloß an dich denkst, dass du egoistisch bist. Ja, immer wieder macht der Paulus deutlich auch, fliehe vor der Sünde. Sei auf der Hut, hab Acht. Fliehen ist nicht immer schädlich und ist nicht immer falsch. Mir sagen, wenn du fliehst, dann haust ab, dann bist du feig. Christen dürfen in dem Punkt Feiglinge sein. Abhauen und sagen, ich fliehe vor dem, was mir negativ aufstoßen könnte, was mir schadet. Ich fliehe vor vielen Filmen und Bildern, die mich negativ beeinflussen. Das, was heute im Fernsehen und im ganzen Bereich der Medien kommt, der Handys und so weiter, mit was unsere Jungen befeuert werden, wenn man da sagt, Mensch, da fliehe ich, das nehme ich nicht mit, das prägt mich. Mit was lassen wir uns prägen? Und der Paulus sagt, Mensch, lass dich von diesem Gott prägen. Und deshalb hau ab von manchen Dingen. Mach manches nicht, guck manches nicht an, lese manches nicht. Tue manches nicht. Das sind solche die Kämpfe, die der Paulus da anspricht. Für einen Christen, der auch entscheiden muss, mein Glaube ist immer wieder in Gefahr. Selbst in den Synoden, in unseren Kirchensynoden, da hat Gott wahrscheinlich, oder da hat der Paulus, den ich manchmal schreibe und sage, Leute, flieht dem, was ihr da beschließt. Das ist da ganz anders in der Bibel. Das heißt, wir sollen fliehen vor Dingen, wo Gott nicht wohlgefällig sind. Und dann sagt er aber, jage der Gerechtigkeit nach. Das ist, jetzt muss ich mal gucken, 11 fängt es an. Jage der Gerechtigkeit nach, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Das sind so Dinge, wo Sie daheim sich vielleicht auch Gedanken machen können. Nochmal, was bedeutet das? Könnten wir über jedes eigene Predigt halten. Jage dem nach, was gut ist fürs Leben, für deine Mitmenschen. Lass deinen Charakter prägen von diesem Jesus, der gerecht ist, der Liebe ist, der Geduld hat, der sanftmütig ist. Lass da davon dein Leben prägen. Er drückt es aus auch, Vers 12 bis 14, dass wir in unserem alltäglichen Leben die Ewigkeit im Blick haben sollen. Ich habe es vorher beim Geld schon gesagt. Wenn wir unseren Blick auf die Ewigkeit richtet, auf das, was auf uns zukommt, dann bestimmt uns das in unserer Lebensführung, in unserer Terminplanung kann uns das bestimmen. Weil manches ist noch gar nicht mehr wichtig. In unserem Alltag kann uns das bestimmen. Wenn wir aufs Diesseits gucken, dann denken wir, was wir vom Geld her denken, wie kann ich Gnade machen. Und wenn wir vom Ewigkeitsbewusstsein her denken, dann denken wir, wie kann ich meinen Besitz so, mit dem so umgehen, dass es dem Herrn am meisten ehrt und ihn am meisten dient. Ergreife du das ewige Leben, sagt der Paulus und sagt es den Leuten. Das ewige Leben, das ist wichtiger als das momentane Leben. Das heißt nicht, dass man das vernachlässigen sollen. Wer als Christ seinen Beruf vernachlässigt, ist kein Zeugnis. Wer sagt, das ist bloß zum Geld verdienen. Dann brauche ich so genau schaffen. Ja? Sondern auch als Christ sind wir beauftragt, die Liebe zu leben, auch die Liebe zu den Chefs, dass die uns vertrauen und dass wir dann auch unser Bestes geben. Dass wir aufgefordert sind, den guten Kampf zu kämpfen, mit guten Werken, mit gutem Tun. Und der Paulus, es ist nicht der ganze Abschluss, aber zwischendrin in diesen Versen macht er nochmal deutlich, wir brauchen als Christen eine Motivation. Was ist unsere Motivation? Die Motivation ist der Blick auf die Ewigkeit, auf diesen Gott, den wir zugangen. Dieser Gott, der hat uns berufen, jeden Einzelnen, so wie er hier sitzt. Und wer zu Jesus schon gekommen ist, sein Leben ihm übergeben hat, der kann davon ausgehen, dieser Jesus hat ihn zum Kampf in diese Welt gestellt, dass er Gutes tut, dass er anderen mitteilsam ist. Und Motivation heißt, was treibt mich, was ist die Haltung meines Herzens? Ist es die Liebe und die Ehrfurcht für meinen Herrn? Treibt uns die Liebe und die Ehrfurcht von Gott, vor Gott? Der Paulus, der hat jetzt noch ein paar Dinge über Gott zum Ausdruck gebracht. 15, 16, da macht er deutlich, Gott, an den wir glauben, dieser Gott, der hat unbegrenzte Schöpfermacht. Den Gott, der dich beauftragt hat, zu kämpfen, zu gehen, Zeuge zu sein, der hat unbegrenzte Schöpfermacht. Diese fünf Punkte, die der Paulus da nennt, können uns auch ein bisschen anfeuern, motivieren, dass wir einen Gott haben, der uns beauftragt, hinzugehen in diese Welt und Gutes zu tun, dem wir alles Leben verdanken. Alles, was lebt und atmet, hat Gott geschaffen. Steckt Gott dahinter. Alles Leben hat Gott geschaffen. Und da der Paulus dann auch wieder manchem unserer Kirchenvorstände oder Synoden da deutlich machen, alles Leben kommt von Gott, alles hat Gott geschaffen. In Berlin ist es so inzwischen, da gibt es jedes Jahr einen Marsch für das Leben. Friedliche Demonstrierende, die betend und singend durch die Straße laufen. Aber inzwischen dürfen sie nicht mehr in den Dom, glaube ich, von Berlin und einen Abschlussgottesdienst halten. Warum? Das ist die Frage. Sicher nicht, weil die Pfarrer dort, die da maßgeblich beteiligt sind, also die Pfarrer des Domes, weil die sagen, mit denen wollen wir nichts zum Tun haben, mit den Lebensschützern. Und wir dürfen wissen, Gott schützt das Leben von der Zeugung bis, ich sage es gern, bis nach dem Tod. Weil manche Kultur, manche Bestattungskultur entwickelt sich so, dass da nicht mehr viel Ehrfurcht vor dem Leben da ist. Und deshalb dürfen wir wissen, dieser Gott, der das Leben geschaffen hat, der jedes Leben geschaffen hat und der auch uns geschaffen hat, der auch alle Möglichkeiten hat, das ist unser Gott. Und Gott ist unbesiegbar, drückt dieser Text aus, 14, 15. Er ist der König aller Könige. Gott bestimmt den Zeitenablauf. Das nimmt, kann auch jetzt ein Stück weit Angst nehmen. Nicht eine Bundeskanzlerin oder Ministerpräsident bestimmen den Zeitenablauf. Nicht ein Herr Trump oder nicht ein Herr Biden bestimmen den Zeitenablauf. Auch wenn sie als die größten Staatsmänner oder mächtigsten Staatsmänner genannt werden. Alle Staatsmänner, die seither auf der Erde waren, die viel Macht hätten, da sagt Gott, ich stand trotzdem über denen. Die Erde läuft so, wie ich sage, und nicht, wie ihr es bestimmt. Gott ist absolut souverän. Das ist das Tolle. Der braucht sich nicht abstimmen. Nächste Mittwoch oder so. Das ist das Tolle. Der sagt, wo es lang geht, in der Bibel und auch heute noch zu uns. Und er ist derjenige, der keine Koalitionen braucht, der nicht gucken muss, dass man Kompromiss findet, sondern er ist souverän und wir dürfen wissen, diese Erde steht unter seinem Schutz. Und Gott ist unsterblich, sagt der Paulus da noch. Normal. Jesus hat uns ja gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist Gott, er ist das Leben. Nicht bloß der das Leben schafft, sondern dem Gott, der unsterblich ist, dürfen wir glauben. Und der hat uns in unser Leben geschickt. Und das Letzte ist, Gott ist heilig und herrlich. Das ist etwas, was wir wahrscheinlich ja noch nicht so begreifen können. Die Heiligkeit Gottes, die Herrlichkeit Gottes, das werden wir mal sehen, wenn wir bei ihm sind. Wie es da aussieht und wie er ist. Bedenkt dieser Gott mit diesen Aussagen, unbesiegbar, souverän, unsterblich, heilig, herrlich und der Schöpfer Gott, der schickt uns in den Kampf und er steht uns bei. Wir brauchen deshalb nicht kleinmütig sein, sagen wir Christen, wir haben doch nichts zum Sagen, wir sind die Letzte. Nein, Gott sagt, Mensch, ihr seid die, die mir gehören, dem, der die Erde geschaffen hat. Ihr gehört zu mir und ihr könnt mich loben und mich ehren, mir Ehre erweisen. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, dass unser Leben Gott zur Ehre gelebt wird, dass wir uns von diesem Herrn prägen lassen. Amen. Vater im Himmel, danke, dass du ein Gott bist, der über unser Leben herrscht, der über unser Geld herrscht, über unsere Gaben herrscht. Schenke, dass wir da mit dir einig gehen, immer näher zu dir kommen, immer mehr uns von dir prägen lassen, dass die Welt sieht, dass wir anders sind. Nicht besser als sie, sondern anders. Dass wir dich loben durch unser Tun und durch unser Lassen. Herr, lass uns auch durch die Gabe, die du uns geschenkt hast, dass wir da genießen dürfen und anderen deutlich machen, das Leben kann schön sein, trotz vieler Probleme, die es mit sich bringt. Herr, danke, dass du jetzt mit uns gehst in die kommende Woche. Beschütze und bewahre du uns vom Coronavirus, lass du uns gesund bleiben und schenke, dass wir da deine Heilkraft erfahren dürfen, dass die Leute, die angesteckt sind, auch all die Geschwister, die angesteckt sind, dass du sie heil machst, dass sie da dich erfahren als den Schöpfergott. Und wir danken dir jetzt, dass du mit uns gehst in diese Nacht, uns beschützt und bewahrst. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.